Einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Schön, dass ich heute Morgen hier bei euch zu Gast sein darf. Und vor allen Dingen habe ich mich gefreut, dass ich in eine schöne, sagen wir mal, Frühjahrslandschaft kommen durfte. Wir kommen nämlich vom richtig harten Winter aus Schwäbisch Hall-Sulzdorf. Dort liegen noch 10 bis 15 Zentimeter Schnee. Also heute Morgen haben wir noch die Autos vom Schnee befreien müssen und so weiter. Aber noch viel schöner ist es, heute Morgen in eure Gesichter schauen zu dürfen. Der Achim hat gesagt, ich soll mich noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist bekannt. Heute Morgen ist meine Frau mit dabei, die Susanne. Wir haben 3 Kinder. Eines davon ist schon im Himmel. Und ich persönlich bin angestellt bei einer Organisation, die nennt sich Barmer Zeltmission e.V. Da bin ich zu 50% tätig und zu 50% bin ich bei einem kleinen Diakoniewerk namens Persis in Sachen Diakonie unterwegs. Für heute Morgen haben wir uns ein sehr schönes Thema gestellt, das Thema Ausflug in den Himmel. Ich möchte mit euch einen ganz kleinen Ausflug machen. Großen können wir natürlich nicht machen, aber einen kleinen Ausflug in den Himmel. Achim kündigte schon das Seminar an, das dann im Mai stattfinden soll, hier im Gemeindehaus. Und wir wollen uns bei diesem Seminar mit den Themen beschäftigen: Leid, Tod, Trauer und trotzdem getröstet. Also es geht auch um Trost. Es geht um das Thema Trauerbegleitung, Trauerarbeit, Tipps und Hilfen für Trauernde. Und da sind alle herzlich eingeladen, vor allen Dingen auch die, die seelsorgerlich aktiv sein wollen in der Trauerbegleitung. Ich denke, wir alle können neue Impulse bekommen bei diesem Seminar. Nun kommen wir zum Ausflug in den Himmel. Wo ist der Himmel? Wie ist es im Himmel? Wer ist im Himmel? Momentan beschäftigen wir uns, und ich denke alle Menschen auf dieser Welt, viel mehr wieder mit dem Thema Sterben und Tod. Nicht nur wegen Corona, sondern auch durch diesen Ukraine-Krieg. Und mein Gebet ist es auch immer wieder, wenn ich jetzt an die vielen Menschen denke, die auf der Flucht sind, die liebe Angehörige verloren haben durch den Tod. Ich denke auch an die vielen jungen russischen Soldaten, die von Putin in den Krieg und letzten Endes in den Tod geschickt werden. Lieber Herr, bitte offenbare du dich diesen Menschen. Schenk du, dass sie deine Einladung zum Leben, zum ewigen Leben doch kennenlernen können und sich auch für dieses Leben in Gemeinschaft mit dir entscheiden. Das ist mir ein ganz wichtiges Gebet. Moses bringt es in einem seiner Gebete, Psalm 90, zum Ausdruck: Unser Leben ist 70, wenn es hochkommt 80. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, so übersetzt der Martin Luther. Und der Kirchenvater Augustinus sagte einmal: Wer wirklich weise leben will, sollte so leben, als ob jeder Tag sein letzter wäre. Ich denke, da ist was Wahres dran an dieser Aussage. Manch einer denkt jetzt, ja, die Bibel, die ist ja gar nicht mehr so attraktiv. Euer Leben wird 70, wenn es hochkommt 80. Die Durchschnittslebenserwartung von einem Mann hier in Deutschland, die liegt bei 78, noch was. Und bei einer Frau, ich glaube, bei 82 Jahren nur noch was. Die Bibel spricht von, euer Leben wird 70 oder 80 Jahre. Wenn man aber diesen Weltaltersdurchschnitt mitbedenkt, dann liegt er beim Mann 70 Jahre. Und bei der Frau, ich glaube, 72 oder 74 Jahre. Also die Bibel ist immer noch attraktiv. Wenn wir auch in unserer westlichen Welt ein paar Jahre mehr leben können und dürfen. Wo ist der Himmel? So die erste Frage. Manch einer denkt schon mal drüber nach, wo könnte der denn sein? Unser Universum, das ist ja unbeschreiblich groß. Und unsere Galaxie, unsere Milchstraße, in der wir leben dürfen, auf unserem blauen Planeten, die hat eine Ausdehnung von 100.000 Lichtjahren. Und diese Galaxie, in der wir uns befinden, in der unser Leben stattfinden darf, das ist ja nur eine von Milliarden anderer Galaxien in dem riesigen Universum. Und wo soll denn da der Himmel sein? Und ein Lichtjahr, das ist ja die Strecke, viele von euch wissen das noch aus der Schule, das ist ja die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das ist ein Lichtjahr. Und diese Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, bei einer Geschwindigkeit von ca. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also mit anderen Worten, das Licht legt in einem Jahr eine Strecke von 9,46 Billionen Kilometer zurück. Also das Universum, das sind astronomische Zahlen. Ich muss es ablesen, gell? Also das ist ja schon der Wahnsinn. Und wo soll denn da der Himmel sein? Nun lesen wir in der Bibel, im fünften Buch Mose, Kapitel 10, Vers 14, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel ist des Herrn deines Gottes. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder herab. Also die Bibel sagt uns, der Himmel ist oben und die Erde ist unten. Aber wo ist oben und wo ist unten? Das ist jetzt die Frage. Wenn wir weiterlesen, im Jeremia, Kapitel 23, Vers 24, bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr. Also Gott ist allgegenwärtig. Er erfüllt Himmel und Erde. In der antiken Welt hat man drei verschiedene Himmel unterschieden. Den Taghimmel mit der Sonne, den Nachthimmel mit seinen Sternen, mit dem Mond und den Himmel, in dem Gott wohnt. Und Paulus, er schreibt ja einmal, dass er entrückt worden war in den dritten Himmel. Also in den Himmel, in den Gott, in dem Gott wohnt. Gott ist allgegenwärtig. Und der Himmel ist da, wo Gott ist. Aus dem Grund kann der Himmel gar nicht so weit weg sein, oder? Der Himmel ist nah, viel näher, als wir erahnen. Ja, das Reich der Himmel, das ist ein Ort, mehr noch eine Dimension, in der Zeit und Distanz keine Rolle spielen. Und wenn wir sterben, dann werden wir einfach in eine andere Dimension hineinschlüpfen. Oder wenn Jesus wiederkommt, um uns, die wir an ihn glauben, abzuholen. Ich habe nochmal ein sehr schönes Beispiel dazu gehört. Denken wir an ein ungeborenes Kind. Stellen wir uns einmal vor, wir könnten mit diesem Kind sprechen. Könnten es fragen, verstehst du, dass du bald in eine schöne, große, weite Welt hineingeboren wirst? In eine Welt mit Mond, mit Sternen, mit Sonne. In eine Welt mit wunderbaren Landschaften. In Wirklichkeit existierst du ja schon in dieser Welt. Du bist in dem Uterus nur eine Handbreit von dieser Welt entfernt. Das Ungeborene würde vielleicht sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es reagieren würde. Aber so ist es, so ähnlich wie in diesem Beispiel beschrieben. Der Himmel ist nahe. Wir schlüpfen einfach in eine andere Dimension hinein. Im Jakobusbrief, da lesen wir, dass der Körper ohne Geist tot ist. Also wir Menschen, wir bestehen ja aus einem nicht-materiellen Teil, Geist, Seele, und aus einem materiellen Teil, aus unserem Körper. Und in dem Moment, wo der nicht-materielle Teil den Körper verlässt, sterben wir. Und dann sind wir schon da, wo Jesus ist. Und Jesus ist ja im Himmel. Der Himmel ist wirklich näher, als wir es uns erahnen. Nun, wie ist es im Himmel? So landläufig, und das hat vielleicht jeder von uns schon gehört, sagen Leute, den ganzen Tag auf der Wolke sitzen, Harfe spielen und Halleluja singen, das ist nicht mein Ding. Da will ich eigentlich gar nicht hin in den Himmel. Im Himmel wird es niemals langweilig werden. Wisst ihr, warum nicht? Weil man immer wieder Neues, Interessantes erfahren und entdecken kann. Hier in unserer gefallenen Welt können wir immer wieder neue Dinge entdecken. Und dann, wenn wir Neues sehen, Neues entdecken und erfahren dürfen, wird es ja nicht langweilig. Und ich staune über die Schöpfung Gottes, immer wieder aufs Neue. Und immer wieder kann man auch neue Dinge entdecken. Und das ist so faszinierend. Das ist mir vor 2-3 Jahren, mag vielleicht auch schon 4 Jahre sein, ist mir das mal aufgefallen, zu Hause bei uns vor der Garage. Da ist etwas sandiger Boden. Und da habe ich so kleine Trichter im Sand gesehen. Ich dachte, naja, da tropft das Wasser runter und verschafft sich diese Trichter im Sand. Dann habe ich unten am Trichter mal den Sand weggekratzt. Dann kam ein kleines Tierchen zum Vorschein. vielleicht 2 Zentimeter lang. Ich habe dann recherchiert im Internet und habe festgestellt, das ist ein Ameisenlöwe. Hat von euch schon mal jemand einen Ameisenlöwe gesehen? Jo, 2 melden sich. Den Ameisenbären, den kennen die meisten, der ist ja auch bekannt. Aber der Ameisenlöwe, das ist ein ganz besonderes Tierchen. Das hat ein spatenförmiges Hinterteil und gräbt sich mit dem spatenförmigen Hinterteil in den Sand hinein, macht sich so einen Trichter und unten im Trichter, da guckt nur das kleine Maul heraus von dem Ameisenlöwen. Und wenn eine Ameise kommt, dann rutscht sie die Sandkörnchen, den Trichter runter, direkt ins Maul vom Ameisenlöwen. Und den Ameisenlöwen nennt man vielleicht deswegen so, weil er vorne 2 scharfe, spitze Zähne hat. Ähnlich wie ein Löwe, der uns bekannt ist. Und weil der sein Hinterteil andauernd im Sand stecken hat, kann er nichts ausscheiden. Tja, wie macht er das denn jetzt? Durch diese beiden Zähne spritzt er der Ameise eine Substanz ein, sodass die sich in seinem Körper selber zersetzt und verdaut. Der braucht gar nichts ausscheiden. Und zur Fortpflanzung verpuppt er sich, fliegt weg und pflanzt sich fort. Faszinierende Dinge in der Schöpfung. Das ist nur von allem, was uns faszinieren kann und was wir noch gar nicht kennen, ein ganz kleiner Bruchteil. Wir können immer wieder Neues entdecken in unserer Schöpfung und darüber staunen, über den Schöpfer, über seine Weisheit, über seine Größe, über seine Macht. Und wie viel schöner wird es dann im Himmel sein, in dieser neuen Welt, in dem neuen Universum, das Gott für uns schaffen wird. Himmel und Erde werden ja vergehen, aber Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Faszinierend, was wir dort entdecken werden können. In alle Ewigkeit Neues erfahren und entdecken. Dinge, die uns echte Freude bringen, da wird es niemals langweilig werden. Ja gut, wie ist es im Himmel? Da müssen wir Leute fragen, die sich auskennen. Am besten, wir fragen jemanden, der schon mal im Himmel war. Und da haben wir in der Bibel einige Berichte. Im Alten Testament lesen wir vom Jesaja, von Hesekiel, im Neuen Testament von Paulus und von Johannes. Und dann ist einer aus dem Himmel zu uns gekommen, Jesus selber. Diese Leute, der Jesus selbst, können uns eine Antwort auf die Frage geben, wie ist es im Himmel? Und da möchte ich zunächst mal aus dem Johannes Kapitel 14 ein paar Verse vorlesen, Kapitel 14, Vers 1. Jesus kündigt immer wieder sein Leid an, teilt seinen Jüngern mit, dass er sterben muss, aber danach wieder auferstehen wird. Und dann sagt er zu ihnen, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus berichtet uns zunächst einmal vom Himmel und sagt, dass der Himmel das Haus des Vaters ist. Das persönliche Zuhause von Jesus Christus. Dann berichtet er uns aber auch von Wohnungen im Haus des Vaters. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das sagt er seinen Nachfolgern. Ich bin ja viel im Reisedienst und komme in viele, viele schöne Wohnungen. Wohnungen, die ganz modern gestaltet sind. Wohnungen, die eher so im Landhausstil ausgestattet sind. Und ich staune über die Kreativität von uns Menschen, dass wir unsere Wohnungen schon so richtig schön gestalten können, damit wir uns auch wohlfühlen in unserem irdischen Zuhause. Wie viel schöner müssen dann doch die Wohnungen im Himmel sein, die Jesus für uns vorbereitet. und vorbereitet hat. Wenn wir schon unsere Wohnungen so schön einrichten können, dass es uns da gefällt, ich bin davon überzeugt, da werden keine Wünsche mehr offen bleiben. Und zu Hause sein, das bedeutet ja Wohlfühlen, zur Ruhe kommen, bedeutet auch Geborgenheit, Sicherheit. Und in meiner Wohnung, da erfahre ich einen gewissen Schutz. Bin immer froh, wenn ich abends dann die Haustür abschließen kann, schön im warmen Haus bin jetzt im Winter. Das ist irgendwie so heimelig, einfach schön. Und wenn man Menschen fragt, was sie unter Zuhause sein verstehen, da bekommt man ganz unterschiedliche Antworten. Zuhause ist da, wo ich geliebt werde. Da ist meine Heimat. Zuhause ist da, wo meine Familie ist. Das alles ist Zuhause und der Himmel ist noch viel, viel, viel mehr an Zuhause. Das wirkliche Zuhause, unsere himmlische Heimat. Unser Leben ist wie ein Dampf. Ich komme nochmal auf Psalm 90 zurück. Und Moses berichtet ja auch von etwas Aufsprossendem. Ja, am Morgen sprost es auf. Viele von euch sind noch in der Blüte des Lebens. Freue ich mich drüber. Heute Morgen steht einer vor euch, der schon ein bisschen verwelkt ist. Ja, das ist ja so diese bildhafte Sprache im Psalm 90. Gell? Da ist etwas Aufsprossendes, etwas Blühendes und auf der anderen Seite etwas Verdörrendes, etwas Verwelktes. Aber wie schön ist es da, wenn man diese himmlische Hoffnung haben darf. Die Hoffnung übers Grab hinaus. Ja, der Himmel ist die innige Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, mit unserem Gott. Dazu sind wir ja auch bestimmt. Wozu hat Gott uns Menschen denn geschaffen? Auf den ersten Blättern der Bibel lesen wir ja, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. So der dreieinige Gott war da schon aktiv, lasset uns Menschen machen, ja. Und die primäre Gottesebenbildlichkeit sehe ich darin, dass wir Menschen Beziehungswesen sind. Gott selber ist ja ein Beziehungswesen. Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist. Es besteht eine innergöttliche Liebesbeziehung. Da ist der liebende Vater, der geliebte Sohn und der Geist der Liebe, der sie miteinander verbindet. Und Gott schuf uns in seinem Bilde, ihm ähnlich, als Beziehungswesen. Wozu denn? Ja, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Wir lesen auch in der Bibel, dass Gott der Glückselige ist. Also Gott ist wirklich in dieser Dreieinheit glücklich, glückselig. Er hätte mich wahrscheinlich, wahrscheinlich lasse ich lieber weg, er hätte mich zu seinem Glück nicht gebraucht. Davon bin ich überzeugt. Uns auch nicht. Aber er wollte uns haben, um uns an seinem göttlichen Glück teilhaben zu lassen. In der Gemeinschaft mit ihm. Und das ist Evangelium, ja, das ist frohe Botschaft. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte nicht, dass irgendeiner verloren geht. Für die Gemeinschaft mit ihm. Dazu sind wir ja bestimmt. Für dieses ewige, für dieses himmlische Zuhause. Denken wir noch ein bisschen weiter nach, wie es im Himmel sein wird. Also Paulus berichtet von seinem Ausflug in den Himmel, 2. Korinther Kapitel 12, Vers 1 bis 7. Ich kenne jemand, der in enger Verbindung mit Christus lebt und der vor 14 Jahren in den dritten Himmel hineinversetzt wurde. Er spricht hier in dritter Person, aber in seiner weiteren Beschreibung spricht er dann von sich selber. Er wurde bis ins Paradies entrückt und hörte unsagbare Dinge. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Das schreibt Paulus im 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 1 bis 7. Ich weiß gar nicht, war ich außerhalb meines Leibes oder war ich noch im Leib? Es war jedenfalls unbeschreiblich, außerordentlich, was ich dort hörte und diese Offenbarungen, die ich haben durfte. Johannes, er berichtet uns dann etwas mehr von seinem Ausflug in den Himmel. In Offenbarung Kapitel 4, Vers 1 und 2 schreibt Johannes dann in der Offenbarung, ich sah eine Tür geöffnet im Himmel und dieselbe Stimme, die schon vorher zu mir geredet hatte, gewaltig wie der Schall einer Posaune, Es war die Stimme von Jesus, die er vorher schon hörte. Und er hörte die Stimme von Jesus, gewaltig, wie eine Posaune. Und die sagte zu ihm: Johannes, komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen wird. Sogleich war ich im Geist und dann sah ich. Und dann berichtet Johannes von dem, was er dort als erstes im Himmel gesehen hat. Ja, wo war sein Körper? Wahrscheinlich auf der Insel Patmos. In seinem Geiste wurde er in diese himmlische Herrlichkeit gebeamt, sage ich jetzt mal. Und was sah er als erstes? Wir lesen dann, dass Johannes als erstes einen Thron sieht. Der Thron war nicht leer. Es saß jemand darauf. Der lebendige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Er befand sich direkt an dem Machtzentrum des ganzen Universums. Und der erste Eindruck, der ist ja immer entscheidend, den wir haben, auch bei Begegnungen mit Menschen. Und um den Thron zieht er einen Regenbogen. Und dieser Regenbogen, er signalisiert, dass Gott zu seinen Versprechen steht, dass man sich auf ihn verlassen kann. Gigantisch, der erste Eindruck, den der Johannes dort haben durfte. Und wenn wir im Alten Testament, gerade im Buch Jesaja lesen, er durfte ja auch den Thron Gottes sehen. Vor ihm lebte ein König namens Usia. Und der Usia war wirklich ein guter König, der nach den Gedanken Gottes lebte und regierte. Und als er verstorben war, durfte Jesaja den Blick in den Himmel machen und durfte sehen, okay, da ist noch einer, der regiert. Auch wenn unser König Usia jetzt gestorben ist, es ist der Ewige, dem alle Macht gegeben ist. Er sitzt letztendlich auf einem Thron und er hat es Sagen über diese Welt und über das, was in dieser Welt passiert. Johannes sah diesen Thron und diesen Regenbogen. Und dann lesen wir von vielen anderen Dingen, die er gesehen hat. Und da denkst du jetzt oder ich oder wir, Mann, oh Mann, wenn ich da jetzt weiterlese von den vier lebendigen Wesen, die voller Augen sind, außen und inwendig. Was sind denn das für Monster? Da bekomme ich ja Angst, da möchte ich gar nicht in den Himmel. Ja? Johannes berichtet vieles auch in Symbolik, in Symboliken, in symbolischer Sprache. Aber die Wirklichkeit ist immer noch größer als das Symbol. Das sollten wir durchaus festhalten. Er kann vieles nicht in Worte fassen von den gewaltigen, faszinierenden, großen, schönen Dingen, die er dort im Himmel sieht. Deswegen muss er vieles symbolisch berichten. Und in der antiken Welt galten Menschen, die viel mit den Augen aufnehmen konnten, als sehr intelligent. Und diese Wesen, die inwendig und außen voller Augen sind, denen fällt nichts Besseres ein, als den, der auf dem Thron sitzt, anzubeten. Heilig, heilig, heilig bist du, der da war, der da ist und der da kommt. Und das werden wir auch einmal tun. Worship. Es gibt schöne, und ich finde auch schön, dass ihr so Worship-Veranstaltungen habt, ja. Da muss man sich vielleicht manchmal auch dazu zwingen, aber im Himmel wird es uns ein Anliegen sein. Weil wir so fasziniert sind von unserem Schöpfer, von der Gemeinschaft mit ihm, dass wir ihn loben wollen. Wir werden gar nicht anders können. So fasziniert werden wir dort sein. Johannes berichtet viel über die Zukunft, aber das ist ein anderes Thema, da müsste man sich anders mal mit beschäftigen. Heute wollen wir einfach so ein paar Highlights von dem, was er gesehen hat und wie es im Himmel ist, uns vor Augen führen. Wenn wir dann weiter in der Offenbarung lesen, dann gibt es auch Dinge, also Negationen, Dinge nicht mehr. Das ist ja auch schön. Durch den Sündenfall, ja, ist ja die ganze Schöpfung gekennzeichnet und wir alle leiden darunter. Deswegen gibt es ja auch den Tod. Und Offenbarung 21, Vers 4 lesen wir, Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Schon mal 5 Dinge, die es nicht mehr geben wird. Keine Tränen mehr, Gott selbst wird sie trocknen, kein Tod, kein Leid, keine Angst und keine Schmerzen mehr. Schön. Können wir uns gar nicht vorstellen, gell? Dass das mal nicht mehr geben soll. Im Psalm 16, Vers 11 lesen wir, vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten, ewiglich. Also Wonne kann man auch mit Glück oder mit Glückseligkeit übersetzen. Also wir sind im Himmel dann direkt bei der Quelle der ganzen Freude des Universums. Alles Gute in dieser Welt kommt ja von Gott und alles, was uns Freude macht, kommt von ihm. Ja. Wie viel mehr Freude wird es noch sein, wenn wir dann direkt an der Quelle der Freude sein werden. Im Hebräer 12, Vers 22 wird berichtet, ihr seid zur Stadt Gottes gekommen, zu dem Jerusalem im Himmel und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Der Herr Jesus sagt es, dass Freude sein wird im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Buße bedeutet ja so viel wie umdenken, umkehren. Über einen Menschen, der von seinem gottlosen Weg sich abwendet, sich hinwendet zu Gott und die Einladung für die Gemeinschaft mit ihm in Anspruch nimmt. Da ist der ganze Himmel in Bewegung, stell dir mal vor, wegen dir war schon die ganze Engelswelt in Bewegung im Himmel, vor Freude. Kann man sich gar nicht vorstellen, so richtig. Und wie viel mehr wird die ganze Engelswelt und der Himmel in Bewegung sein, wenn du da oben ankommst, am Thron Gottes? Und das bringt der Herr Jesus ja auch zum Ausdruck in seinem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Johannes 17, können wir das nachlesen. Vater, ich will. Das war sein großes Anliegen vor seinem Kreuzestod. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Und jetzt kommt die Begründung. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Wow. Es gibt viele Synonyme für Herrlichkeit. Die höchste Steigerungsform für Herrlichkeit, tja, ist einfach schön. Ist die höchste Steigerungsform von schön. So rum. Die höchste Steigerungsform von schön. Es gibt keine weitere Steigerung mehr. Und daran möchte uns der Herr Jesus teilhaben lassen, seine Herrlichkeit und das für immer. Welch eine Liebe. Und dafür hat er alles eingesetzt, sein Leben, damit wir in Ewigkeit mit ihm leben können. Welch eine Liebe, dass er mit mir, mit dir, mit uns Gemeinschaft haben will, für immer und ewig. Johannes schreibt weiter, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, Offenbarung 21 und folgende Verse, also 1 und folgende Verse. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Ich hörte eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Nun stellt sich die Frage auch, wie ist es im Himmel? Einige Antworten haben wir aus der Bibel entnehmen können schon. Aber was werden wir im Himmel tun? Ich möchte mal 4 Punkte herausnehmen, die wir auch in der Offenbarung größtenteils entnehmen können. Wir werden Hochzeit feiern. Lukas hat seine Hochzeit mit Hanna ja angekündigt am kommenden Samstag. Also ich bin gerne auf Hochzeitspartys. Schade, dass ich jetzt nicht dabei sein kann am Samstag. Und Geburtstagspartys und so weiter. Es ist doch echt cool, ne? Wenn so gefeiert wird, wenn man liebe Freunde, Verwandte und Bekannte sieht, sich unterhalten kann. Wir werden Hochzeit feiern. Die Bibel berichtet uns vom Hochzeitsmahl des Lammes. Christus, der Bräutigam, und alle Gläubigen, egal ob katholisch, evangelisch oder freikirchlich, alle, die an den Herr Jesus glauben und ihn lieben und die Ewigkeit mit ihm verbringen wollen. Im Himmel gibt es ja nur Freiwillige, ja. Wird ja keine. Gott zwingt ja in seiner Liebe niemanden, mit ihm die Ewigkeit verbringen zu müssen, sonst wäre er nicht der Gott der Liebe. Und wenn wir dann dort bei ihm sind, es wird die perfekte Party sein, ja. Christus der Bräutigam und alle Gläubigen, die Braut, wenn wir das feiern miteinander. Und ich glaube nicht, dass wir noch essen müssen, weil uns der Magen knurrt oder so. Aber offensichtlich können wir da noch essen im Himmel. Wird uns auch berichtet vom Baum des Lebens, ja, der jeden Monat seine Früchte trägt und so weiter. Also es werden uns so manche interessante Dinge berichtet, was da in Zukunft auf uns zukommt. Offensichtlich können wir noch essen. Ja, und wie bei jeder Party ist es wirklich die Gemeinschaft, die das Fest so schön machen wird. Wir werden unseren Herrn Erlöser sehen, unseren Herrn Jesus Christus. Von Angesicht zu Angesicht können wir uns mit ihm unterhalten. Wir werden unsere Familienangehörige, die schon vorausgegangen sind, wiedersehen. Ich freue mich, wenn ich meine Tochter Lena wieder in die Arme nehmen darf. Ja, und das muss doch echt total interessant und cool sein, wenn wir uns mit Mose, mit Elia, mit Maria, mit Martha, mit David, mit Paulus unterhalten können hier an diesem Hochzeitsbuffet, oder? Gigantische Dinge warten auf uns, die Gott für uns vorbereitet hat. Wer bist du? Wer wirst du sein in Ewigkeit? Ja, du bist du. Und du wirst als Individuum in deiner Person, so wie Gott dich haben wollte im Ursprung, zur vollen Entfaltung kommen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 43 und 44 lesen wir: So ist die Auferstehung der Toten. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Also ähnlich wie der Auferstehungsleib von Jesu Christi werden wir einen neuen Geistleib bekommen. Und denken wir an die Jünger, als sie auf dem Berg der Verklärung waren. Dort ist ihnen Elia und Moses erschienen. Und sie kannten die beiden, Mose und Elia, als solche in ihrer Persönlichkeit. Und im Alten Testament, als Saul Probleme bekommen hat in seinem Leben, wollte er unbedingt nochmal mit Samuel kommunizieren. Und tatsächlich, Gott hat es zugelassen, dass die Hexe von Endor diesen Kontakt zum Jenseits möglich machen konnte. Sonst hätte sie es niemals machen können, einen Mann Gottes aus dem Jenseits wieder präsent zu machen. Oder Jesus berichtet in dem Beispiel vom armen Mann und reichen Lazarus von Abraham. Ja? Also du wirst du sein. Aber jetzt in diesem Leben konnten wir uns noch gar nicht voll und ganz entfalten, so wie Gott sich es vorgestellt hat in der Schöpfung. Wir werden zur vollen Entfaltung dort kommen. Und was noch sehr interessant ist, ja, es gibt so viele Passagen, wo man nachdenken kann, das ist echt gigantisch. Offenbarung 2, Vers 17, wer überwindet, dem werde ich einen weißen Stein geben, auf dem ein neuer Name eingraviert sein wird, den nur der kennt, der ihn empfängt. Also unsere Namen sind ja im Himmel angeschrieben. Wenn wir an Herrn Jesus glauben und ihn als unseren Retter und Herrn angenommen haben. Offensichtlich bekommen wir noch einen Zweitnamen dort im Himmel, den nur Gott und wir, also du und ich, kennen. Ein neuer Name eingraviert, den nur der kennt, der ihn empfängt. Und ich denke, das symbolisiert auch, dass wir einzigartig sind in den Augen Gottes. Jeder Mensch einzigartig und wichtig für Gott. Und wir werden ganz enge und individuelle Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater haben. Ja, was werden wir im Himmel tun? Wir werden Belohnungen entgegennehmen, vielleicht beim Hochzeitsfest sogar. Normalerweise bringen ja die Hochzeitsgäste Geschenke. Hier werden sie belohnt, ja, von Gott und von Jesus. Schon interessant. Wir werden unserem Gott die Ehre geben, also das wird keine Anstrengung sein, es wird ein großes Bedürfnis zu sein, wenn man irgendwo beim schönen Konzert war, ja, oder bei einer tollen Veranstaltung, die einem gefallen hat, ist es dann Zwang zu applaudieren? Glaube ich nicht. Es ist ein Bedürfnis, dass man seinen Dank zum Ausdruck bringt, durch einen kleinen Applaus. Wie viel mehr werden wir ihm die Ehre geben, weil wir von einer Faszination in die andere kommen werden in dieser neuen Welt Gottes. Und wir werden mit Gott herrschen in Ewigkeit. Ach, was das noch alles beinhaltet. Ja, wer ist im Himmel? Das ist die letzte Frage, auf die ich noch kurz eingehen werde. Erstens der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Engel, die erlöste Menschheit. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, und die möchte ich an jeden, der heute Morgen hier ist, stellen. Bist du auch mit dabei? Gott lädt schon lange ein zu dieser Hochzeitsparty. Die Einladung geht in jedes Land und sie geht auch an dich. Möchtest du mit dabei sein? Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr Mühe habt, glücklich zu werden. Ich möchte euch meinen Frieden geben, sagt Jesus. Die Einladung steht. Und ich möchte sie heute Morgen an seiner Stelle aussprechen. Kommen wir nochmal zurück auf den Bibeltext, Johannes 14, den ich am Anfang gelesen habe. Thomas fragt ja, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie sollen wir den Weg denn wissen? Jesus gibt die Antwort, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieser Absolutheitsanspruch ist sehr anstößig. War es damals schon, ist es auch heute noch in unserer Welt. Und jeder, der in der Evangelisation aktiv ist, wird das immer wieder feststellen. Wird der Tobi auch feststellen. Ja. Viele stoßen sich daran, an diesem Absolutheitsanspruch Jesu. Kleines Beispiel. Susanne und ich, wir wohnen in Schwäbisch Hall Sulzdorf im Herdweg 13. Es gibt nur einen Herdweg 13 in Schwäbisch Hall Sulzdorf. Und wenn ich dich jetzt einladen würde auf eine schöne Tasse Kaffee auf unserer Südsonnenterrasse, Südseite, dann könnte ich kann dir auch den Weg dahin beschreiben und erklären. Wenn du aber zu mir willst, mit mir Gemeinschaft haben willst, mit mir eine Tasse Kaffee auf meine Terrasse trinken möchtest, dann musst du schon in Herdweg Nummer 13 kommen. Sonst wirst du mit mir keine Gemeinschaft haben können. Ist doch eigentlich vernünftig und logisch, dass wir den Weg zu Gott geben, den er uns zu sich zeigt, da wo er zu finden ist. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Natürlich kannst du auch über Skandinavien in den Herdweg 13 kommen. Oder über Jemen oder USA oder so. Gell? Das geht auch. Man kann auch Umwege nehmen. Aber letztendlich gibt es nur diesen einen Weg. Und so hat Gott uns in seiner Liebe diesen einen Weg gezeigt. Und es ist ein schöner Weg. Es ist der Weg der Versöhnung und der Vergebung. Und dazu ist jeder eingeladen. Kann man denn das überhaupt wissen, dass man dann dort oben im Himmel ankommt? Oh ja, Gott gibt uns in seiner Liebe diese Gewissheit. Johannes schreibt an die ersten Christen, die da im Zweifel waren. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also man kann es wissen, weil Gott es uns zusagt. Jeder, der an ihn glaubt, er hat dieses ewige Leben. Und das lesen wir recht oft in der Bibel. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das sagt Jesus. Gott hat uns so lieb, dass er uns nicht in Ungewissheit lassen möchte. Ja? Wenn man in Ungewissheit leben muss, dann kann man ja keinen wahren Frieden im Herzen. Auch keine Harmonie. Aus dem Grund sagt es uns zu, damit wir nicht in Unsicherheit bezüglich unserer Ewigkeit leben müssen. Wie gut ist doch Gott. Wie lieb hat er uns. Ich bin immer wieder fasziniert von ihm. Großartig. Der Himmel steht offen. Die Älteren von uns kennen vielleicht noch das Lied. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Himmel steht auch für dich offen, wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast. die Einladung steht.